Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Ganz genau, die Sternzeit. Ich bin Renato Schlegelmilch und freue mich, dass ihr zuhört. Und bei uns geht's heute um Musik. Es geht um vier Leute mit vier Namen: John, Paul, George und Ringo. Vier der wahrscheinlich bekanntesten Namen der Musikgeschichte oder zumindest des 20. Jahrhunderts. Die Mitglieder der Beatles. Zwischen 1960 und 1970 haben sie die Musikwelt revolutioniert. Genauso wie es vorher Bach oder Mozart gemacht haben. Und selbst heute, 50 Jahre später, kennt jeder mindestens ein oder zwei Lieder der Beatles. Wir fragen heute, warum sind die Beatles noch so aktuell? Wir sprechen mit Musikern, Fans und Experten und hören natürlich jede Menge Musik. Zum Beispiel das hier, She Loves You. Ich bin Renato Schlegelmilch und freue mich, dass ihr zuhört. Ganz genau, von den Herren hören wir heute Musik von den Beatles, She Loves You. Wir gehen in die 60er, aber vorher gibt's noch was ganz Aktuelles.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Da geht's diese Woche nämlich um Facebook. Ich frage jetzt mal nicht, ob ihr bei Facebook seid oder nicht. Die Frage ist inzwischen fast überflüssig. 80% der jungen Leute sind bei Facebook. Also von 4 von 5 Leuten sind 4 garantiert bei Facebook. Und es ist ja auch eine tolle Sache. Man kann mit Freunden kommunizieren, bleibt auf dem Laufenden. Zum Beispiel übrigens auf den Seiten vom Domradio oder der Sternzeit. Und es ist auch ein Werkzeug für die Seelsorge. Die katholische Kirche sollte viel aktiver werden im Umgang mit Facebook, sagt Kaplan Norbert Becker. Der hat sich nämlich wissenschaftlich mit dem Thema Facebook und Kirche auseinandergesetzt.
Wer als Kirchenprofi etwa aus Datenschutzängsten keinen Account bei Facebook eröffnet, ist natürlich frei, das zu tun. Aber professionell ist das nicht. Es ist einfach gerade, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, das Medium, wo die sind.
Und deshalb sollten Pfarrer, Seelsorger, Gemeindereferenten und auch die Bischöfe unbedingt bei Facebook aktiv sein, empfiehlt Kaplan Norbert Becker. Der junge Priester hat sich jetzt in einer wissenschaftlichen Arbeit mit den Chancen und Grenzen des modernen Mediums beschäftigt. Die Idee hatte der 27-Jährige im Sommerurlaub, als er lange und weit weg war.
Und habe dann einfach von einem Jugendlichen eine Nachricht bekommen, ja, hallo Herr Becker, wie geht's Ihnen? Und hat dann so ein wenig rumgedruckst und habe ich gefragt, wie geht's denn dir? Ja, nicht so gut. Meine Mutter ist gestorben in den Ferien. Und ich muss sagen, wenn ich nicht in Facebook gewesen wäre, hätte ich bis zum Ende der Sommerferien davon überhaupt nichts mitbekommen.
Natürlich wird im Alltag auch viel Unsinn gepostet. Banales, Triviales, Überflüssiges. Dinge, die Welt nicht braucht. Und auch die Kirche nicht.
Es läuft auch viel so auf der humorvollen Ebene, aber manchmal kommt dann eben so neben all dem Humorvollen wirklich dann auch so das Tiefergehende.
Und dann geht's auch schon mal mitten in der Nacht um den Sinn des Lebens, um Liebe und Trennung, um Krankheit und Tod.
Eine Jugendliche hat geschrieben, sie muss jetzt nochmal rausgehen und ein wenig Luft schnappen. Dann habe ich mir gefragt, warum muss die nachts um 11 raus und Luft schnappen? Und dann kam halt raus, dass er eine schlechte Diagnose vom Arzt hat. Es ist zumindest schön zu wissen, man kann dann da sein.
Denn Kirche muss für junge Menschen da sein, findet Becker. Auch zu ungewöhnlichen Zeiten und gerade in solchen Grenzsituationen. Und das funktioniert heute nun mal am besten über Facebook und andere moderne Medien. Wobei sich der junge Priester hier voll in der Tradition des Zweiten Vatikanischen Konzils sieht.
Es wird dann auch einmal gesagt, dass es eine vertane Chance wäre, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen, die die Medien bieten. Das wäre, ist jetzt natürlich noch auf Facebook zu übertragen, weil es damals noch nicht mal Internet gab. Aber es ist doch ganz deutlich, dass wir das Evangelium, die frohe Botschaft über die Medien verkünden sollen.
So oft es irgendwie geht, ist der Kirchenmann online. Doch er drängt sich keinem auf und stellt auch ganz bewusst von sich aus keine Freundschaftsanfragen.
Ich will keine Facebook-Nervensäge sein, das finde ich ist ganz wichtig. Man darf auch nicht für jeden x-beliebigen Gottesdienst dann eine Einladung schicken, weil das nimmt dann auch keiner mehr ernst.
Trotzdem hat Becker inzwischen über 1000 Facebook-Freunde. Und fast alle kennt er auch persönlich. Denn das ist ihm wichtig, dass der Facebook-Chat nicht den persönlichen Kontakt ersetzen kann. Und doch sollte sich niemand die Chance entgehen lassen, über Facebook zu erfahren, wie junge Leute heute ticken. Und dabei zugleich auch zu zeigen, dass Kirche gar nicht so weit weg ist vom normalen Leben, wie manche immer wieder kritisieren.
Mal ganz praktisch, es könnte ein Bischof auf Augenhöhe mit einem Jugendlichen chatten über irgendein Thema. Es braucht kein Sprechzimmer und es braucht keinen Anruf. und es braucht keinen Termin, der ausgemacht werden muss. Das finde ich eigentlich spannend sozusagen. Da spielt uns eigentlich als Kirche was in die Hände. Ein Medium, eine Kommunikationsform, die voll und ganz auf Dialog angelegt ist. Also das ist ja was, was wir uns als Kirche noch mehr zu Nutzen machen können.
Ein Beitrag von Gottfried Bohl über Facebook war das. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Das letzte, was ich reingestellt habe, war ein Musikvideo von B.B. King. Was habt ihr zuletzt bei Facebook reingestellt? Schreibt uns auf unsere Domradio Sternzeit Facebook-Seite. Das letzte Album der Beatles, Let It Be, ist 1970 rausgekommen. Das letzte Lied der Beatles, habt ihr gerade gehört, Free as a Bird, ist rausgekommen 1995. Und zwar für die damals veröffentlichte Anthology Box, also quasi eine Best-of-Box der Beatles, wurden nochmal alte Bänder gesichtet und die unfertige Demo von John Lennon von diesem Song Free as a Bird entdeckt. Die drei damals noch lebenden Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison, haben sich zusammengesetzt und aus dem, was John damals vorgelegt hat, diesen fertigen Song produziert. Free as a Bird, der letzte neu veröffentlichte Song der Beatles 1995. Schönes Liedchen.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jazz.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
In unseren Musiktipps Domradio Sternzeit abgehört beschäftigen wir uns natürlich auch mit den Beatles. Wir hören aber nicht Musik der Beatles, sondern Musik, die von den Beatles inspiriert wurde. Ja, sie haben ja nicht nur selber Musik gemacht, sie sind eine Inspiration für sehr, sehr viele Künstler, die nach ihnen gekommen sind. Auch solche, bei denen man es gar nicht erwarten würde. Im Rheinland, in Köln, gibt es die Karnevalsband Die Räuber. Die machen eigentlich, wie man es erwarten würde, Karnevalsmusik, die nicht allzu sehr nach den Beatles klingt. 1995, da haben sie sich aber gefragt, was wäre, wenn John Lennon nicht in Liverpool, sondern hier bei uns am Rhein in Köln geboren werde. Das wäre dann so, dass das Lied Woman einfach Frau heißen würde. Hey Jude hieß Hey Jupp und abends geht er dann gemütlich mit seinen Fans zusammen Kölsch trinken und singt ein paar Liedchen. Das Lied über John Lennon aus Köln, das heißt Du bist nit von Kölle und das hören wir jetzt, Die Räuber.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
So ein Typ wie du, der gehört wie ich.
Die Räuber mit Du bist nit von Kölle. Eine kleine Randnotiz, der Gitarrist der Räuber, Nobby Kampmann, ist 2007 verstorben. Sein Sohn, Bastian Kampmann, ist der Sänger der Kölner Newcomer-Band Casala. Und die haben auf ihrem Debütalbum, Et Jit Casala, Anfang des Jahres genau diesen Song über John Lennon gecovert. Ein Lied, eine Inspiration, eine Familie, zwei Versionen.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Wir sprechen Klartext über die Beatles und ich habe gerade nachgedacht, es gibt eigentlich gar nicht diesen einen großen Mega-Hit, wie es bei fast allen anderen großen Künstlern ist. Es gibt unzählige große Hits, an die man sich erinnert, wenn man an die Beatles denkt. Alle 27 Nummer 1 Hits, so viele sind das nämlich, gibt es übrigens zusammengefasst auf dem Album One. Das ist so eine rote CD mit einer großen gelben 1 drauf. Habt ihr garantiert schon mal gesehen, wenn ihr im Plattenladen wart. Tja, und wie es dazu kam, nicht nur zu den 27 Nummer 1 Hits, sondern allgemein zum Phänomen der Beatles, das weiß Klaus Braun.
Die Beatles waren sozusagen einfach das Phänomen schlechthin. Ich denke, die Beatles waren nicht nur sozusagen die Speerspitze einer musikalischen Revolution, sondern sie waren die Revolution selbst.
Thomas Kraft hat Erinnerungen von Fans zusammengetragen. Eintrittskarten, Fotos, Tagebuch. Die verrücktesten Jahre ihrer Jugend sind zugleich eine ausgeflippte Phase der ganzen Welt gewesen. die Jahre der Beatlemania.
Und man muss ja sagen, es ist ein internationales Phänomen gewesen, in einer Zeit, wo die Welt noch nicht globalisiert war. Und trotzdem in jedem Land, von Neuseeland bis, ich weiß nicht, Grönland, waren die Beatles präsent. Das muss man sich auch nochmal vorstellen.
Der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt weiß noch, wie er mal in den Star Club zu einem Beatles-Konzert mitgeschleift worden ist. Seine Würdigung fällt temperamentbedingt kühl aus. Für ihn war die Band vor allem eines sehr jugendlich.
Die ersten Platten waren, ich sag's etwas despektierlich, ein frecher Kindersound. Aber die Energie, die dahinter war und auch diese Fröhlichkeit, das war schon was Besonderes.
Die Beatles wirkten. Weibliche Fans kreischten bis zum Umfallen. Heute sagen sie, andere Rockstars damals waren hässlich und manche sogar schmuddelig, aber die Fab Four waren einfach ein Traum.
Wenn ich Paul McCartney sage, da leuchten immer noch die Augen. Ja? Die Beatles waren immer toll angezogen, toll frisiert, machten tolle Lieder, waren gut gelaunt. Also in die musste man sich als junges Mädchen, so als Backfische anscheinend verlieben.
Sogar die Polizisten, die damals Saalordner gewesen sind, sagen heute, diese Jungs sahen aus wie Gentlemen. Heute kreischen die Fans nicht mehr, aber sie sind ihren Jugendidolen treu. Die Legende lebt, gerade weil die gemeinsame Zeit der Beatles 1970 schon zu Ende war. Noch einmal Thomas Kraft.
Ich glaube, dass schon damals, aber mit Sicherheit heute auch viele sagen, es war gut, dass die Beatles nicht mehr zusammengekommen sind. Vielleicht mal irgendwie ein Auftritt für eine Charity-Geschichte, aber ich glaube nicht, dass es die Beatles in der Form noch geben würde.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit heute mit Renato Schlegelmilch. Wir sprechen über die Beatles, wir sprechen über John, Paul, George und Ringo und Eric. Jetzt geht's nämlich um Eric Clapton. Der hat nämlich auch seine Karriere den Beatles zu verdanken. Der hat nämlich mit den Beatles zusammen Musik gemacht, als er noch ganz, ganz jung war. Unter anderem ist er zu hören auf diesem Lied hier, While My Guitar Gently Weeps. Die Beatles und Eric Clapton.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Über die Beatles sprechen wir heute. 50 Jahre ist es her, dass sie angefangen haben, Musik zu machen. 40 Jahre ist es her, dass sie aufgehört haben, Musik zu machen. 10 Jahre, eine Zeit, die nicht unbedingt allzu lange ist für eine existierende Band. Trotzdem einen sehr großen Einfluss hatten sie auf die Popmusik, die danach gekommen ist. Mehr über diesen Einfluss möchte ich jetzt mit einem guten Kollegen von mir sprechen. Bernd Knopp ist bei mir im Studio.
Hallöchen, grüß dich.
Abgesehen davon, dass du bei Domradio arbeitest, bist du großer Beatles-Fan und Musiker.
Mhm.
Die Beatles, 50 Jahre her, trotzdem sprechen wir heute darüber. Was haben die für eine musikgeschichtliche Bedeutung?
Man spricht ja von den Beatles immer als von den Vätern der Rockmusik. Das müsste man eigentlich noch ein paar Jährchen zurückgehen und sagen, na gut, haben sie wirklich die Rockmusik gegründet? Ja und nein. Vorher gab es ja auch Kollegen, die aus dem Rhythm and Blues dann kamen und in den 50er Jahren dann den Rock'n'Roll erfanden, in Anführungsstrichen von Bill Haley angefangen über Elvis, der zwar als Interpret ein wunderbarer Sänger war, aber natürlich, klar, er war einer der ganz entscheidenden Persönlichkeiten, obwohl er nie Musik im klassischen Sinne geschrieben hatte. Dann gab es Buddy Holly und Bo Diddley und wie sie alle hießen, die dann auch andere Bands beeinflussten, aber natürlich auch die Beatles. Und die haben natürlich auch aufgrund ihres Managements, aufgrund ihrer Entwicklung, sie haben sich ja im wahrsten Sinne des Wortes hochgearbeitet, sich die Saiten, die Finger an den Saiten, an den Gitarrenseiten blutig gespielt. Und so kam es dann durch ihre jeweilige musikalische Entwicklung, besonders durch die beiden Persönlichkeiten John Lennon und Paul McCartney, zu ihrem eigenen Stil. So entstand die Beatmusik. Sie haben sich ja deswegen auch irgendwie Beatles genannt, weil sie mit dem Beat, mit dem Schlag was zu tun hatten. Und daraus entstand dann irgendwann die Rockmusik. Also es sind die Väter.
Also du sagst, die haben ihren eigenen Klang entwickelt. Was war denn da so neu, so anders daran? Was hat das so besonders gemacht?
Ich glaube, heute würde jeder darüber lachen. Heute würde man sagen, mein Gott, noch wie harmlos damals das alles aussah, wie harmlos das alles klang. Aber wenn man sich überlegt, wie harmlos zuvor der Rock'n'Roll geklungen hatte, bei Elvis, bei Bill Haley, bei Buddy Holly, da waren die Beatles einfach revolutionär. Sie hatten einen revolutionären, frischen, neuen Klang. Sie hatten eine neue Methode des Komponierens. Sie hatten dieses typische Boy meets Girl, Girl meets Boy-Prinzip in die Musik umgesetzt, was ja heute noch populär ist für alle, die Popmusik machen. Es geht immer um Beziehungen, es geht um Liebe, es geht um Leidenschaft, es geht vielleicht auch um Sex, wie auch immer. Die Beatles haben das salonfähig gemacht, damals ganz harmlos. Darf ich dich mal küssen? Sie liebt dich, sie liebt mich. Yeah, 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 she loves you, yeah, yeah, yeah. Also das klingt alles sehr harmlos, aber damit fing es an und das war was völlig Neues. Und man muss sich immer überlegen, das war ja immer noch Nachkriegsgeneration. Ja? Die Menschen, die aufgewachsen waren, mit dem Dritten Reich, egal ob es jetzt die Bevölkerung in alliierten Ländern war oder hier in Deutschland, die kannten das nicht. Die kannten in 30er, 40er Jahren die Marschmusik, die haben heimlich Jazz gehört, Big Bands wie Glenn Miller und anschließend gab es harmlose Schlager. Und dann kamen plötzlich die Beatles, das waren Haudegen, die hatten die Haare für die damalige Zeit lang. Und alle sagten, wie sehen die denn aus? Und das hat natürlich dann die jüngere Generation irgendwie angelockt. Die haben gesagt, Mensch, so wollen wir auch sein. Mal ganz anders als die modrigen Eltern.
Also ist das quasi der gleiche Effekt, den dann so 20, 30 Jahre später dann der Punk hatte oder auch so Gothic-Musik, wo man ja quasi einfach versucht, durch die Musik sich abzugrenzen von der älteren Generation.
Absolut.
Jetzt hast du gerade die Vorreiter der Rockmusik erwähnt, Bill Haley, Elvis Presley, alle zusammen, die aber alle aus den USA kamen, die vom Blues gekommen sind. Kann man denn sagen, die Beatles haben die Rockmusik, wie wir sie heute kennen, nach Europa geholt?
Auf jeden Fall. Sowas gab es vorher einfach nicht. Es gab Skiffle in England, da hat man irgendwie mit harmlosen Instrumenten versucht, so eine Art alternative Volksmusik zu zaubern, aber in diesem Sinne, ich sag mal, etwas Aggressives, generationsübergreifendes, Neues, was mal ganz anders ist als das, was die Eltern getan hatten, das gab es noch nie vorher. Zumindest nicht in Europa und da waren die Beatles die Ersten, ganz klar.
Die Beatles haben die Beatmusik entwickelt, so diese ersten, sagen wir mal, 4, 5, 6 Alben, sagen wir mal, aus der ersten Hälfte der Beatles, die klingen ja alle relativ brav ähnlich, aber dann hat sich ja auch was in der Musik der Beatles getan, dann haben die ein viel weiteres musikalisches Spektrum aufgetan, ne?
Ja, man muss ja immer sehen, als die natürlich dann so bekannt wurden, da standen die ja noch unter dem erheblichen Einfluss der Manager oder des Managers Brian Epstein, der hat erstmal gesagt, wenn ihr was werden wollt in der Musikindustrie, müsst ihr euch anpassen. Da müsst ihr Anzüge tragen wie Cliff Richard. ihr müsst brav ausschauen, ihr müsst Krawatten binden. So sind die Beatles dann die ersten 3, 4 Jahre wirklich quer durch Europa, quer durch die ganze Welt gereist und sind so aufgetreten. Irgendwann haben sie sich aus diesem Korsett befreit, weil sie sagten, das machen wir nicht mehr mit, wir wollen noch wilder sein. Da haben sie begonnen, sich zu entwickeln mit neuen Klängen zu experimentieren im Studium. Dann kam die Sita dazu mit George Harrison, der hat dann irgendwie ethnologische Einflüsse da reingeholt. Dann gab es Experimente mit neuen Klängen, mit Synthesizern, die gegen Ende der 60er Jahre entwickelt wurden. Ja, man hat die Gitarren hat man noch aggressiver gemacht, als sie am Anfang für die damalige Zeit schon klangen. Daraus entwickelte sich dann ein noch lebendigerer Stil, erste Heavy-Metal-Klänge, Punk-Vorboten, alles Mögliche. Natürlich auch klassische Einflüsse. Die Beatles waren die ersten, die auch mal Orchestrales in die Rockmusik hatten mit einfließen lassen. Das ist heute gang und gäbe. Also man sieht, die waren überall die Vorreiter.
Gibt es denn irgendein bestimmtes Lied, woran man das festmachen kann?
Man müsste eigentlich alle Lieder irgendwie nennen, besonders aus der letzten Phase. Ich persönlich empfehle ja immer die späten Alben, sprich von 1967 bis 69 oder 70 sogar, sprich Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, da wurde viel experimentiert, leider auch mit Drogen. Da waren die Beatles nicht die einzigen, die das gemacht haben zur damaligen Zeit. Jeder Rockstar hat mit Drogen experimentiert, dementsprechend verrückt, in Anführungsstrichen, klang dann auch die Musik. Sgt. Pepper, das Weiße Album und Abbey Road, das sind für mich so die klassischen Alben, an denen man auch die Experimentierfreudigkeit der Beatles raushören kann.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Wir sprechen immer noch über die Beatles in der Sternzeit. Bernd Knopp, Kollege, ist bei mir im Studio. Du würdest dich nicht bloß als Musikliebhaber, Musikkenner bezeichnen. Du würdest auch direkt von dir mit Überzeugung sagen, du bist ein Beatles-Fan, oder?
Absolut.
Weshalb bist du denn gerade Beatles-Fan? Weshalb Beatles, weshalb nicht irgendwas anderes? Weshalb Beatles und nicht Bruce Springsteen?
Gut, ich glaube, der Geschmack spielt da eine große Rolle und natürlich auch der Einfluss meiner Schwestern. Ich habe 2 Schwestern, die sind älter als ich. Ich bin Jahrgang 1965. Bin also quasi auch irgendwie in meiner Kindheit noch von den Beatles mit beeinflusst worden, als es nur Vinyl gab, also sprich Singles, Schallplattenalben, und meine Schwestern, die etwas älter sind als ich, die haben natürlich in den 60er Jahren, und das sind so meine ersten Kindheitserinnerungen, die Beatles gehört. Also bei uns zu Hause gab es eine grüne Single-Schallplatte, darauf stand Parlophon Odeon und da stand da The Beatles und darüber Hey Jude. Und das ist eine der nach wie vor bekanntesten Singles der Beatles, weltweit überall Nummer 1. Das lief bei uns rauf und runter. Dementsprechend gab es dann auch andere Singles. Hello, Goodbye lief bei uns immer und Let It Be und The Long and Winding Road, also besonders diese späten Sachen. Und meine Schwestern hatten dann noch zahlreiche Alben. Also so habe ich eine Menge mitbekommen von den Beatles. Das hat mich irgendwie beeinflusst und ja, irgendwie so geprägt, dass ich dann auch automatisch Fan werden musste.
Ist die Frage, ob automatisch, weil wenn du 65 geboren wurdest, du bist nicht wie andere Leute, hast das einfach in deiner Jugend automatisch aufgesaugt. Du hast es aktiv für dich als Fan, als deine Musik ausgesucht. Wie kam das denn? Was war das für ein Moment, wo du gesagt hast, das finde ich jetzt besser als alles andere, was es gibt?
Ich glaube, das kann man gar nicht so genau, also den genauen Zeitpunkt zu sagen, hier ist die Zäsur ab dem und dem Zeitpunkt, ab dem 4. Januar 1973 bin ich jetzt Beatles-Fan, das kann man nicht so genau sagen. Man ist davon beeinflusst worden, man ist davon geprägt worden, nicht nur ich, sondern auch andere in meiner Generation, mit denen ich später dann Abitur machte oder mit denen ich zur Grundschule ging, die ja genauso. Und die sind auch Jahrgang 1965, 66. Also man sieht, damals hatten die Beatles noch einen ganz großen, entscheidenden Einfluss, besonders auch auf meine Generation.
Selbst als sie nicht mehr aktiv waren.
Selbst als sie nicht mehr aktiv waren. Und ich meine, wie groß der Einfluss der Beatles ist, sieht man ja nicht nur an mir, man sieht es an der Popularität dieser Band 40 Jahre nach deren Auflösung.
Die ist heute noch, würdest du sagen, genauso groß wie damals? Oder ist das eine andere Popularität?
Es ist genauso ein Unterschied, wie zu sagen, man ist verliebt oder man liebt jemanden. Ja? Also aus Verliebtsein ist aus dem Schwarm ist Liebe geworden. Die Beatles sind ein Dokument, sind ein historisches Dokument, ein Monument auch. Das gehört zur Geschichte, wie alle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wie der Bundestag, wie historische Persönlichkeiten auch in anderen Feldern.
Gibt es denn da, abgesehen jetzt von der Klassik, sagen wir mal, gibt es da in der modernen Musik irgendwas, was da annähernd vergleichbar mit ist? Oder muss man dann wahrscheinlich in die Spartenmusik reingehen, ne?
Es gibt natürlich auch in anderen musikalischen Bereichen aus dem 20. oder 21. Jahrhundert große Persönlichkeiten nach wie vor. Die besten Freunde der Beatles, die Stones, gehören auch dazu, ganz klar. Die haben auch etwas geschaffen, was so unique ist, das kann man eigentlich nicht wiederholen. Und die sind heute noch aktiv. Aber es gibt auch Persönlichkeiten aus anderen Zeitperioden oder, wie soll ich sagen, aus anderen Bereichen. Schau dir Michael Jackson an, der ist leider tot, aber auch er hat die Musik, die Popgeschichte entscheidend beeinflusst. Und es muss nicht unbedingt die Popgeschichte sein, es kann auch der Jazz sein. Besonders im Jazz und im Blues gibt es so viele Musiker, die viele vielleicht gar nicht kennen, die aber große Persönlichkeiten waren und sind und die entscheidend sind für die Musikindustrie und auch für die Unterhaltungskultur.
Und das Besondere an den Beatles war, dass das eben gesamtgesellschaftlich diesen Einfluss hatte.
Ja, das ist natürlich vielleicht auch deshalb so, weil da spielte auch sehr viel Zufall eine Rolle, wie schon gesagt. Es war Manager Brian Epstein, er war einer der ersten großen Pop-Manager. Die Beatles hatten das große Glück, damals auch mit einem Produzenten zusammenzukommen, nämlich George Martin, der vorher nur klassische Musik produziert hatte, der das ganz lustig fand, solche Pop-Typen einfach mal unter Vertrag zu nehmen und zu sagen, ich probiere das mal, vielleicht kann ich ja auch sowas machen. Das war eine sehr gute Symbiose.
Wir sind jetzt ein bisschen schlauer, was die Beatles angeht. Bernd Knopp, danke fürs Vorbeikommen im Studio.
Bitte.
Ich möchte dich nochmal fragen, hast du ein Lieblingslied von den Beatles? Wenn du jetzt auf eins festgelegt wärst, ohne nachzudenken.
Das ist immer so eine Frage. Das kann ich eigentlich nie so genau sagen. Aber
okay, möchtest du jetzt ein Lied gerne hören?
Ich kann nur sagen, mein Lieblingsalbum ist auf jeden Fall Abbey Road und da kannst du dir irgendwas auswählen. Ich finde das ganze Album klasse. Also insofern vielleicht Come Together von John Lennon, aber auch Something von George Harrison. Großartige Scheiben.
Vielen Dank.
Bitte.
Attracts me like no other lover.
Musik von den Beatles, George Harrison, um genau zu sein, mit Something. Ja, bei den Beatles sind nicht nur die Musik, sondern die Texte spielen da auch eine sehr große Rolle. Und gleich hören wir da einen ganz wichtigen Textauszug, vorher noch If I Fell.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand?
Domradio Sternzeit. Pimp my prayer. Stell dir vor, es gibt keine Grenzen, nichts, für das es sich zu töten oder zu sterben lohnt. Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden. Vielleicht hältst du mich für einen Träumer, aber ich bin bei weitem nicht der Einzige. Ich hoffe, eines Tages wirst du dich uns anschließen und die Welt lebt in vollkommener Einheit.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit heute mit Renato Schlegelmilch und es geht um John, Paul, George und Ringo. Es geht um die Beatles. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Gerade haben wir gehört einen Auszug aus Imagine von John Lennon. Hat er nicht mehr während seiner Beatles-Zeit aufgenommen, sondern als Solokünstler. Und daran sieht man, dass es den Jungs von den Beatles nicht bloß um die Musik ging, sondern dass sie auch wirklich was zu sagen hatten. Insbesondere John Lennon kann man, glaube ich, bezeichnen als einen der großen Poeten des 20. Jahrhunderts. Genug drüber geredet, wir hören's. John Lennon mit Imagine.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Ihr hört die Sternzeit im Domradio. Wir beschäftigen uns heute mit John, Paul, George und Ringo, mit den Beatles. Wir beschäftigen uns mit der Musik der Beatles, mit Beatles-Fans. Und jetzt gehen wir in ein Beatles-Museum. Sowas gibt es nämlich auch in Halle an der Saale. Und ich bin verbunden mit Rainer Moers vom Beatles-Museum Halle an der Saale. Hallo Rainer.
Hallo Renato, ich grüße dich und meine Heimatstadt Köln.
Das Beatles-Museum in Halle an der Saale, das, was ihr da veranstaltet, hat eine lange Geschichte. Ihr habt fast schon so lange wie die Beatles. Ihr habt vor fast 50 Jahren, um genau zu sein, 1964 damit angefangen. Wie kam es denn überhaupt dazu, ein Museum über die Beatles zu machen?
Also das Museum ist erst sehr viel später entstanden. Die Sammlung ist 1964 begonnen worden. Seit der Zeit beschäftige ich mich mit der Musik. 1975 gab es dann so die ersten Ausstellungen. Als Besitzer von einer Sammlung möchte man natürlich auch seine Schätze zeigen. Und 1989 hat die Ausstellung dann zu Hause gefunden in Köln auf 60 kleinen Quadratmeterchen. Und dann haben wir versucht, ein größeres Museum zu machen, waren auch mit der Stadt Köln im Gespräch. Aber letztlich ist es denn darauf ausgelaufen, dass wir ein tolles Haus in Halle an der Saale gefunden haben, wo wir jetzt ein richtig großes Beatles-Museum betreiben.
Und was gibt's zu sehen in einem Beatles-Museum? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
Also wir dokumentieren so den musikalischen Werdegang der Beatles. Das fängt dann an bei sehr frühen Fotos, das fängt aber auch an bei Dingen direkt von den Beatles. Es gibt rare Shellac-Schallplatten, wo es nur eine Handvoll gibt, oder Shellac-Schallplatten aus Indien. Das sind diese Dinger, die sich mit 78 Umdrehungen pro Minute drehen und kaputt gehen, wenn man sie fallen lässt. Es gibt natürlich noch die Vinylplatten, es gibt aber auch Ausschnitte aus Konzerten zu sehen, es gibt Musikbeispiele. Also es ist so eine Mischung von Raritäten, Kuriositäten und auch Bekannten, aber alles eben chronologisch sortiert und diese Sachen erzählen dann praktisch die Geschichte der Beatles.
Hast du denn persönlich ein Lieblingsausstellungsstück oder was dir besonders am Herzen liegt?
Also was mir besonders am Herzen liegt, sind diese alten Langspielplatten, also die Erstausgaben aus den 60er Jahren, weil ich da richtig schuften musste, hatte angefangen mit Zeitungsaustragen, aber das war dann fürchterlich, so früh aufzustehen. Dann habe ich Wäsche ausgefahren und habe damit das Geld verdient, um mir die damals für mich unheimlich teuren Schallplatten überhaupt kaufen zu können.
Jetzt ist es schon über 50 Jahre her, dass die Beatles das erste Mal aufgetreten sind. Da sollte man doch eigentlich denken, nach so einer langen Zeit, dann würde die Faszination sich ein bisschen abebben, dass weniger Leute daran interessiert sind. Das ist aber nicht so, oder?
Das ist nicht ganz so. Also natürlich viele Leute in meinem Alter, ich bin jetzt so knapp über 60, die mit der Musik aufgewachsen sind, kommen zu uns. Aber es kommen auch ganze Schulklassen und mit denen machen wir dann so ein Programm. Das heißt, sie kriegen so einen Quizbogen, dann müssen die sich die Antworten in den Räumen suchen und dann entwickelt das Ganze sich zu einer Eigendynamik. Wir zeigen anschließend noch einen Film. Und ich denke, die meisten sind dann froh, dass sie nicht in einem Museum waren, wo alte verstaubte Bilder an den Wänden hängen. Und meistens gehen sie dann gut gelaunt nach Hause. Viele haben auch schon mal Beatles gehört. Die werden dann hier nicht so Fans. Das sollen sie auch nicht. Sie sollen einfach ein bisschen Spaß haben und auch lernen, dass die Musik auch heute noch ihre Auswirkung hat. Nämlich sehr viele neue Songs oder neue Aufnahmen sind alte Songs von den Beatles, die andere Interpreten eben neu aufgenommen haben.
Also hat jeder, der heute Musik hört, irgendeinen Bezug zu den Beatles?
Also so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, die Beatles haben die Musik sehr beeinflusst, also die neue Musik, die Musik des 20. und jetzt 21. Jahrhunderts. Das ist es eigentlich. Das ist schon eine ganze Menge und das würde ich jetzt auch nicht noch höher hängen, als es sowieso schon hängt.
Was fasziniert dich denn persönlich daran? Ich frage mal, weshalb hast du denn ein Beatles-Museum gemacht und nicht ein Rolling Stones-Museum zum Beispiel?
Also die Rolling Stones-Platten habe ich damals auch gekauft. Das habe ich aber heimlich gemacht, weil zu dem Zeitpunkt war man entweder Beatles-Fan oder Rolling Stones-Fan. Und Beatles-Musik, die Songs fand ich besser. Da waren Chorgesänge, die sangen auch mal Harrison oder John Lennon oder Paul McCartney. Ringo Starr hat auch gesungen und bei den Stones war es eigentlich immer nur Mick Jagger, der sang, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Kann man nicht erklären. Die Musik ist einfach so toll, dass sie auch heute noch elektrisiert.
Ist denn schon mal irgendjemand zu euch ins Museum gekommen, der tatsächlich mal Kontakt hatte zu den Beatles?
Ja, da waren einige Leute da. Wir hatten also Klaus Voormann da, der das Cover gemacht hat für das Beatles-Album Revolver, der mit allen Beatles auch in der Nach-Beatles-Zeit zusammen musiziert hat, auch bei Aufnahmen dabei war. Wir hatten noch Sascha hier vom Star Club, Tony Sheridan, der mit in Hamburg mit den Beatles aufgetreten ist. Eine ganze Menge andere Leute, aber auch Leute wie Johnny Logan, der mal einen Titel von Paul McCartney gesungen hat, also aufgenommen und veröffentlicht hat. Also solche Leute waren auch schon da.
Also für jeden, der ein bisschen was mit den Beatles anfangen kann, das Beatles-Museum in Halle an der Saale ist ein Besuch wert. Mehr Informationen gibt's auf der Internetseite www.beatlesmuseum.net. Am Telefon haben wir gesprochen mit Rainer Moers vom Beatles-Museum in Halle an der Saale. Vielen Dank und ich möchte von dir noch zum Schluss wissen, hast du ein Lieblingslied?
Ja, I'm the Walrus von 1967 aus Magical Mystery Tour.
Domradio Sternzeit. Klartext.
In der Sternzeit beschäftigen wir uns heute mit vier Musikern aus Liverpool, den Beatles. Und musikalisch mit den Beatles sich beschäftigen, das ist ja kein Problem. Das haben viele Musiker schon gemacht. Es gibt aber auch Leute, die schreiben über die Beatles. Unter anderem Klaus Modig, der hat das Buch We'd Love to Turn You On rausgegeben. Das ist eine Sammlung von Geschichten und Erinnerungen deutscher Autoren über die Beatles. Und ich freue mich sehr, dass Klaus Modig jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
Sie schreiben im Vorwort zu We'd Love to Turn You On, die Geschichte der Beatles ist in gewissem Sinne wichtiger als die Mondlandung. Kann man das denn so sagen?
Ja, das kann man natürlich, kann man das so sagen. Also die Beatles sind zumindestens haben die ja einen bleibenderen Eindruck hinterlassen als die Mondlandung. Da ist ja nicht mehr viel von übrig geblieben, außer irgendwie einem amerikanischen Wimpel und ein paar Fußspuren. Die Beatles sind ja vermutlich das größte Pop-Ereignis des 20. Jahrhunderts gewesen, von den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts mal ganz zu schweigen. Und das Erstaunliche ist eigentlich nicht die Vergangenheit der Beatles, sondern das Erstaunliche ist, dass diese Musik immer noch präsent ist, immer noch gehört wird und auch offenbar nicht mit der Generation, die mit den Beatles groß geworden ist, ihr Publikum verloren hat, sondern in jeder neuen Generation immer wieder neue Hörer findet. Das spricht doch sehr dafür, dass diese Musik gewissermaßen klassisch geworden ist und ins musikalische Kollektivbewusstsein vermutlich der ganzen Welt eingesunken ist.
Also könnte man quasi sagen, in 200, 300 Jahren ist es möglich, dass die Beatles in einem Atemzug genannt werden mit Beethoven, Mozart und den anderen klassischen großen
Musikern. Da muss man, glaube ich, gar nicht 200 Jahre warten. Das ist ja schon zu Zeiten passiert, als die Beatles noch aktiv waren. Also Leonard Bernstein hat ja mal behauptet, dass so manches Lied der Beatles sich mit Schubert oder Mozart messen könne. Also das wäre gar nicht so eine neue, so ein neues Kompliment. Das Erstaunliche ist eigentlich, ich will mal sagen, die Krisensicherheit dieser Musik. Also wenn man sich, man kann das vielleicht ganz gut zeigen, wenn man das vergleicht mit Musik, die etwa zeitgleich erschien. Also es gab da ja eine Unmenge von Pop- und Rockmusik, die in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kam und auch den musikalischen Geschmack sehr gründlich verändert hat. Aber von dem, was es da gab, und das war ja unglaublich viel, ist nur ganz, ganz wenig geblieben. Aber das Werk der Beatles, und zwar nicht nur das eine oder andere Lied, sondern fast das Gesamtwerk, ist eigentlich geblieben und ist immer noch stabil. Wenn Sie sich heute diese Musik anhören, wirkt die erstaunlich frisch und unpeinlich.
Jetzt haben Sie Geschichten verschiedener deutscher Autoren gesammelt für Ihr Buch. Autoren der verschiedensten Generationen. Kann man denn sagen, dass ältere Menschen einen anderen Bezug dazu haben als Menschen, die heute jung sind, zu der Musik?
Ja, das ist mit Sicherheit so. Also ich gehöre zu der Generation, die mit den Beatles aufgewachsen sind. Ich bin Jahrgang 1951 und als die Beatles ihre Karriere gemacht haben, also zwischen 1960 und 1970, ganz grob gesagt, war ich also Heranwachsender und als solcher dann natürlich ganz unmittelbar und auch ganz tief geprägt von dieser Musik. Dass das auf Menschen, für die die Beatles nur noch historisch sind und diese Musik aus der Vergangenheit kommt, eine ganz andere Wirkung hat, als auf unser einen, die wir das sozusagen in live miterlebt haben, das ist ja selbstverständlich. Aber das funktioniert eben trotzdem. Wie das dann funktioniert, das hat uns natürlich interessiert. Und deswegen kommen bei Autoren und Autorinnen unterschiedlicher Generationen auch sehr unterschiedliche Erfahrungen zur Sprache.
Gibt es denn da irgendeine Geschichte, die Sie vollkommen überrascht hat? Irgendwas, was Sie überhaupt nicht erwartet hätten, was sich da aufgetan hat?
Irgendwie natürlich alle, weil das sind ja alles ganz subjektive Geschichten und man weiß ja vorher nie, in was für Lebenssituationen dann bestimmte Leute in irgendeiner Art und Weise von den Beatles getroffen worden sind. Was mich im Grunde mehr überrascht hat als die Geschichten, die dann zustande gekommen sind, ist die Tatsache, dass niemand von denen, die wir eingeladen haben, gesagt hat, die Beatles interessieren mich nicht oder funktioniert bei mir nicht oder hat bei mir nicht funktioniert oder lässt mich kalt oder so. Also das war eigentlich das Erstaunliche. Das Interessante ist häufig in diesen Geschichten, dass das so beiläufig erzählt wird. Also es ist eigentlich kein Buch jetzt im strengen Sinn über die Beatles. Also es wird jetzt nicht die Geschichte der Beatles oder der einzelnen vier Charaktere, die die Beatles waren, erzählt. Und es werden auch keine Analysen dieser Songs oder Alben geliefert, sondern es wird gezeigt, fast immer in erzählender Form, wie die Musik, manchmal als einzelner Song, manchmal als Gesamtphänomen Musik, so in das Leben im Leben verschiedener Menschen eine Rolle gespielt hat, eine Bedeutung gehabt hat, eine Kraft entwickelt hat.
Also der Untertitel von Ihrem Buch trifft es also schon richtig, eine Liebeserklärung an die Beatles ist das geworden.
Das ist es geworden, und wenn also sozusagen das große Buch der Beatles-Hasser, das könnte man wahrscheinlich auch veranstalten, da wäre ich aber nicht der richtige Herausgeber, weil ich dann doch ein seit 40 Jahren ungebrochener Fan bin. Das finde ich auch ziemlich unpeinlich.
Klaus Modig hat das Buch herausgegeben, We'd Love to Turn You On, eine Liebeserklärung an die Beatles, Geschichten deutscher Autoren über die Beatles. Vielen Dank für das Gespräch, und ich möchte Sie zum Schluss noch fragen, haben Sie ein Lieblingslied von Beatles?
Sehr schwierige Frage, aber so aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, vielleicht zwei. Across the Universe und Strawberry Fields Forever.
Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und einen Blick werfen wollt in das Buch We'd Love to Turn You On von Klaus Modig, wir verlosen in der Sternzeit 3 Exemplare von dieser Liebeserklärung an die Beatles. Was ihr dafür tun müsst, sagt uns einfach, was ist euer Lieblingslied von den Beatles und vor allem warum? Das Ganze könnt ihr machen per E-Mail an sternzeit@domradio.de oder schreibt es einfach auf unsere Facebook-Seite facebook.com/domradio-sternzeit. Wir sind gespannt. Let me take you down, 'cause I'm
going to... Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio.
Bei uns geht es immer noch um die Beatles, um John, Paul, George und Ringo. Am Mikrofon sitzt auch noch Renato Schlegelmilch. Und wir machen jetzt weiter mit einem musikalischen Treffen der Generationen. Nämlich mit Paul McCartney von den Beatles und dem King of Pop, Michael Jackson. Say, say, say. Paul McCartney und Michael Jackson.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Ja, ich habe schon erzählt, die Geschichte der Beatles beschränkt sich nicht nur auf die Personen oder ihre Musik, sondern auch auf die Künstler, die von den Beatles inspiriert wurden. Eine ganz besondere Geschichte erzählen dabei die Jungs von Barclay James Harvest. Das ist eine Band aus Großbritannien, die lustigerweise hauptsächlich in Deutschland erfolgreich ist. Am bekanntesten durch den Hit Life is for Living. Barclay James Harvest haben 1970 in den Abbey Road Studios in London ihr zweites Album aufgenommen. Abbey Road, vom Begriff her bekannt, ist das Studio, in dem auch die Beatles unter anderem eben das Album Abbey Road produziert haben. Ihr kennt garantiert das Plattencover, 4 Männer auf einem Zebrastreifen vor dem Studio, eines der bekanntesten Plattencover der Welt. Ja, und der Gitarrist von Barclay James Harvest, John Lees, der hat sich bei den Aufnahmen zum Album von Barclay James Harvest in den Abbey Road Studios einfach eines der Studioinstrumente gegriffen, eine Gitarre, eine Epiphone Casino-Gitarre. Ja, und um die geht's jetzt, denn die gleiche Gitarre ist das, die ein Jahr zuvor kein anderer gespielt hat als John Lennon persönlich. Und über diesen Tag, an dem er John Lennons Gitarre gespielt hat, hat er dann ein Lied geschrieben. Wir hören Barclay James Harvest mit dem Song John Lennons Gitarre.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Barclay James Harvest mit John Lennons Gitarre. Die Gitarre, die über hier gesungen wird, die gibt es übrigens heute noch zu kaufen. Die Firma Epiphone bringt eine Kopie des Originalinstruments von John Lennon raus. Epiphone Casino Inspired by John Lennon heißt das Ganze dann. Gibt es in jedem gut sortierten Musikladen für 879 Euro.
Domradio Sternzeit. Das ABC des Christentums mit Bruder Paulus Tewitte.
Wir sind schon relativ weit fortgeschritten im ABC des Christentums mit Bruder Paulus. Wir sind beim Buchstaben Y. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hätte es schwierig, ein Wort zu finden mit Y, das ich beschreiben kann. Bruder Paulus ist da aber Experte und er hat tatsächlich was gefunden.
Y wie Ysop. Das ist eine Pflanze, die wächst da in Palästina und die wurde mit ihren langen Stängeln oft dazu gebraucht, dass man, ich hätte schon beinahe gesagt, auch mal so lange Staubwedel daraus macht, aber man hat auch einfach das benutzt, um etwas anzureichen, und aus dem Evangelium kennen wir, dass ein Soldat einen Schwamm auf einen Ysopzweig steckt und den Jesus an den Mund hält. Ich gehöre ja zum Kapuzinerorden und da gehört auch dieser Üsop mit zum Kapuzinersymbol, zum Kapuzinerkreuz, ein normales Kreuz. Und dann ist quer eine Lanze und das andere Querstück ist dann ein Üsop-Zweig mit dem Schwamm oben drauf, sieht aus wie ein X. Und dann wissen wir schon wieder, dass das eigentlich Christos heißen soll. Das griechische X heißt ja Christos. Jesus gibt es gar nicht ohne Üsop-Zweig, ohne Essig, ohne diesen Tod. Und dann natürlich seiner Auferstehung. Der Üsop-Zweig weist darauf hin, dass in der Bitterkeit, in diesem Essig und so, dass da drin manchmal tatsächlich Leben zu schmecken ist.
Haben wir wieder ein bisschen was dazugelernt. Y wie Üsop, vielen Dank, Bruder Paulus. Und wenn ihr ein bisschen euch im Alphabet auskennt, dann wisst ihr, Y, danach kommt Z, danach ist Schluss. Das heißt, nächste Woche kommt die letzte Folge von Bruder Paulus, ABC des Christentums. Danach könnt ihr gespannt sein, denn wir haben uns für euch was ganz Besonderes überlegt als Nachfolger für Bruder Paulus. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu den Beatles. Wir haben Solomusik gehört von George Harrison, von Paul McCartney, von John Lennon. Einer fehlt noch, Ringo Starr. Der geht seit einigen Jahren mit seiner All-Star-Band oder schon seit vielen Jahren mit seiner All-Star-Band auf Tour und spielt da unter anderem einen der Songs, den er bei den Beatles gesungen und geschrieben hat. Und wir hören jetzt die Live-Version von Ringo Starr und der All-Star-Band aus dem Jahr 2010, Yellow Submarine.
In a town where I was born, lived a man who sailed to sea.
Ja, John, Paul, George und Ringo, jetzt haben wir sie alle auch solo durch, die Beatles. Ringo Starr war das mit seiner All-Star-Band und der Live-Version von Yellow Submarine. Das war dann auch so ziemlich das letzte Lied für heute für die Sternzeit. Wir haben gesprochen 2 Stunden lang über John, Paul, George und Ringo und alles, was mit ihnen zusammenhängt, über die Beatles. Wenn ihr vorher keine Beatles-Fans wart, habt ihr jetzt vielleicht einen Grund gehabt, euch noch ein bisschen mehr darüber zu informieren oder euch noch was anzuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Die ganze Sendung zum Nachhören gibt's nochmal im Internet auf domradio-sternzeit.de. Ich kann euch auch nochmal unsere Facebook-Seite ans Herz legen, facebook.com/domradio-sternzeit. Also im Internet sind wir überall gut vertreten. Ja, auf domradio.de könnt ihr auch den Podcast runterladen, euch die Sendung anhören. Nächste Woche in der Sternzeit geht es nach Japan. Das wird auch wieder sehr interessant. Ich danke euch jetzt schon mal fürs Zuhören, habe für euch zum Schluss nach der Verabschiedung gleich aber noch was ganz Besonderes. Und zwar hören wir einen der größten Hits der Beatles, Hey Jude, 7 Minuten 24, ich habe mir einen kleinen Plattenspieler aufgebaut, live von Schallplatte. Da könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Ich sage tschüss und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
Das war Die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Hey Jude, don't make it bad. Take a side.